2. Grenzenlos hören. 1:1, der Talk. Hörenswerte Gespräche, interessante Menschen. Werktags und sonntags ab 16 Uhr.
Mein Gast heute hat immer gehofft, eine wilde Frau zu sein. Haben Sie es geschafft? Sind Sie es geworden?
Ein bisschen mehr vielleicht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch mit
Barbara Imgrund. Schreibt über ihr Leben in Afrika.
Und das Geheimnis um die wilde Frau, das lüften wir gleich noch ein bisschen genauer. Erstmal herzlich willkommen, Barbara Imgrund. Ja, ich frage jetzt unsere Zuhörer, stellen Sie sich vor, es liegt ein Leopard im Regal vor Ihnen auf der Lauer und schnurrt Sie an. So ungefähr ist Ihnen das passiert, oder?
Ja. Also es war eine Vollmondnacht und da habe ich immer Schwierigkeiten mit dem Schlafen. Das geht wahrscheinlich einigen so. Kurz vorher war ich auch noch 40 geworden und da kommt man als Frau zwangsläufig ins Grübeln. Ich bin wieder aufgestanden und dachte, ich setze mich vor den Fernseher, um mich müde zu gucken. Und meine Wohnung war dunkel, ich habe kein Licht gemacht und plötzlich landete ich vor meinem Regal. Ja, und dann habe ich da ein großes Buch gesehen, das ich schon lange nicht mehr in der Hand hatte. Das heißt Tiere, ist also quasi eine Enzyklopädie über Tiere. Und auf dem Cover ist eben ein Leopard, der sich auf einem Baum räkelt und über ihm der Vollmond. Passte ja auch thematisch ganz gut.
Das hört sich ja fast magisch an. Da waren ja, ja, jetzt ganz viele Reizthemen. Frau um die 40, Vollmondnacht und dann ein sich räkelndes Tier.
Genau, und deswegen war ich auch irgendwie sensibel, denke ich mal. Also weil ich eh schon die ganzen Tage im Kopf hatte, was ist jetzt eigentlich mit deinem Leben? Ist es Halbzeit? Bist du da, wo du sein willst oder kannst du noch
Halbzeit?
Mehr?
Halbzeit? Wollen Sie mit 80 schon die Kurve kratzen?
Naja, Sie wissen ja. Also ich wollte immer Familie und Kinder und das hatte bis dahin nicht geklappt. Und dann, ja, man kommt einfach ins Grübeln. Als Frau tickt ja dann schon die biologische Uhr. Und da war dann dieser Leopard vor mir und ja, ich habe mich wieder an dieses Buch erinnert und mir fiel plötzlich ein, dass ich als kleines Mädchen gebannt vor dem Fernseher saß, wenn Daktari kam. Werden ja sich vielleicht einige noch an diese Sendereihe erinnern. Ich wollte sein wie Paula, wie die Tochter des Buschdoktors und ich war fasziniert und dazu eben, ich war ständig im Wald. Ja, und da ist mir wieder eingefallen, mein Gott, du wolltest doch eigentlich immer was mit Tieren machen. Du wolltest doch viel mehr mit Tieren machen. Du wolltest doch nach Afrika. Und ich war eigentlich ein bisschen entsetzt über mich, wie ich das hatte vergessen können.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben das, was Sie erlebt haben, Ihr Abenteuer, auch in Buchform verarbeitet und anderen als Anregung mitgegeben. Das heißt Wild Woman, die Fremde in mir, dieses Buch, da schreiben Sie, Sie hätten etwas gesucht, was Ihnen gar nicht fehlte. Das klingt nach einem Paradoxon.
Ja, also ich habe nicht gemerkt, dass es mir fehlt. Lange Zeit jedenfalls nicht. Und dann eben so, ja, um diesen 40. Geburtstag rum, habe ich gedacht, mein Gott, ich kann doch mehr als Lektorin sein. Also quasi die Texte anderer Leute gut schreiben oder eben bearbeiten. Ich wollte immer schon schreiben. Ich hatte auch ein paar Manuskripte in der Schublade. Die wurden aber immer abgesagt und ich wusste aber, ich habe irgendwas mitzuteilen, das wusste ich schon, aber ich habe nicht die Möglichkeit bekommen, sozusagen das zu tun. Und ja, das irgendwie war da so ein offenes Buch in mir aufgeschlagen plötzlich.
Und es war auch ein wirkliches Buch, das den Anstoß gab, etwas zu verändern. Was haben Sie dann gemacht mit diesem Buch?
Sie meinen das Leopardenbuch?
Ja.
Das habe ich einfach nur angeguckt. In der Nacht habe es wieder ins Regal gestellt und habe mich dann von Fernseher gesetzt. Und dann habe ich ja...
Dann ist noch was passiert.
Genau, und das war das Wichtige eigentlich. Ich bin also... Zufällig, wobei ich nicht an Zufall glaube, sondern an Schicksal. Also schicksalhaft bin ich in einen Kanal geraten und habe ein Gesicht in Großformat gesehen. Das war fällig, mit schwarzen Punkten, gelbes Fell. Und die Kamera zoomte raus und dann war es ein Gepard. Und ich war sofort hellwach, wenn es bis dahin nicht schon gewesen war. Weil Geparden sind meine Lieblingstiere, seitdem ich denken kann. Ich weiß eigentlich nicht, warum. Ich denke, jetzt weiß ich, warum. Die sollten mich nach Namibia führen. Und die Kamera zoomte weiter raus und daneben war plötzlich ein menschliches Gesicht und das sprach auch noch Deutsch. Und es ging um eine Dokumentation über deutsche Volontäre auf einer Farm in Namibia und die haben zahme Geparden gestreichelt. Und ich habe sofort zwei Sachen gewusst. Zum einen, da muss ich auch hin und zum anderen, Afrika wird was mit mir machen. Und so war es dann auch. Ich bin eigentlich kein spontaner Mensch, aber am nächsten Tag habe ich mich sofort hingesetzt, habe die Farm gesucht im Internet, habe die angeschrieben und habe gebucht.
Sie sind eigentlich kein spontaner Mensch. Da klingt jetzt so raus, dass Sie das auch bedauert haben, dass Sie es bisher nicht waren.
Also im Nachhinein bedauere ich es. Ich habe das ganz lange gebraucht für mich, so als Ordnung, an der ich mich festhalten konnte. Und jetzt finde ich eigentlich, man vergibt sich sehr viele Möglichkeiten dadurch. Also eben mal spontan was nutzen können, was sich jetzt gerade bietet, aber vielleicht in einer Stunde oder in einem Tag schon nicht mehr. Also und das war immer nie so meins gewesen. Ich habe immer versucht, erstmal Risiken abzuwägen, Gefahrenquellen auszuschalten. Und manchmal muss man einfach...
Da war die Chance weg
manchmal. Genau. Und manchmal muss man einfach Risiken eingehen.
Und der Gepard hat Ihnen die Tür zum Risiko geöffnet. Nun ist es ja zweierlei. Einmal in der Vollmondnacht zu sagen, das will ich machen, Mensch Gepard, du rufst mich, ich komme. Und das dann aber auch wirklich bei klarem Verstand und bei Tageslicht in die Tat umzusetzen.
Ja.
Wie war das?
Also diese Initialzündung, die reichte noch bis zum nächsten Tag und auch bis zum übernächsten. Dann habe ich eben gebucht, das heißt, ich hatte ja schon bezahlt. Und dann hatte ich.
Das heißt, Sie haben sofort überwiesen?
Ja, zügig. Ich habe auch sofort einen guten Flug gefunden und so weiter. Und das war im Januar und der Termin war 31. Juli, war mein Abflugtermin. Das heißt, es lagen einige Monate dazwischen, wo ich wieder Angst vor meiner eigenen Courage kriegen
konnte. Das war so? Dass Sie einen Schritt vor und wieder zwei zurück machen wollten?
Das ist immer so ein emotionales Ding bei mir. Aber dann sage ich mir, nein, du ziehst es jetzt durch. Also ich bin jetzt nicht jemand, der kneift. Nur ist es halt mit Bauchweh verbunden. Und ich weiß noch, am Vorabend des Flugs habe ich mir gedacht, was hast du dir da wieder eingebrockt? Du fährst ins Komplette in den Busch. Du kennst keine Menschenseele da. Es wird ja sowieso nur Englisch gesprochen. Und wer weiß, ob du das kannst. Dann habe ich mir dann so, die zweite Stimme in mir hat gesagt, ja, Pech gehabt. Jetzt fliegst du dahin. Jetzt guckst du dir das an.
Und das war für wie lange geplant? Und gebucht?
4 Wochen.
Na, das ist ja übersichtlich.
Die können sehr, sehr lang in Afrika sein. Also Afrika ist sehr, sehr intensiv. Also ich war schon einmal in Afrika gewesen, 2 Jahre vorher, Kenia, als komplette Touristin. Und davon auch nur 4 Tage auf Safari. Und diese 4 Tage, da haben sich 24 Stunden wie 48 Stunden angefühlt. Also es ist unglaublich dicht, die Zeit, die ich in Afrika erlebe. Man wird nicht abgelenkt durch irgendwie Internet, durch irgendwie Supermarktreklame oder sonst was, sondern man ist wirklich die ganze Zeit draußen in der Wildnis bei sich und bei den Tieren. Mhm. Und das bietet unglaublich viel Platz.
Was haben Ihre Freunde, Ihre Verwandte gesagt zu dem Beschluss? Oder haben Sie das geheim gehalten?
Nö. Zuerst habe ich mir hier wie so ein Gorilla auf die Brust geklopft und habe gesagt, hey, guckt mal
ich
her.
Ich Jane?
Ja, genau. Genau. Ja. Tarzans Jane. Ich gehe da jetzt mal hin und gucke. Und meine Mutter hat gesagt, mein Gott, du traust dich ja was und die ganzen Viecher da. Und dann habe ich gesagt, naja, ich gehe ja wegen der Viecher hin. Und waren eigentlich alle eher so
angetan. Und Ihr Vater als Jäger, als passionierter Hobbyjäger?
Der hat das eher so abwartend beurteilt. Also der hat gesagt, okay, dann fahr da mal hin. Also da kam jetzt relativ wenig von ihm. Ich glaube, es war interessant für ihn überhaupt mitzukriegen, dass ich so einen Schritt wage. Aber er hat sich da sehr zurückgehalten.
Und Sie haben den Rucksack gepackt.
Den Koffer.
Koffer war es denn doch.
Genau, es war ein Koffer. Ja,
und wie das mit Bauchweh. Barbara Imgrund, ich darf es nochmal sagen, für alle, die vielleicht später eingeschaltet haben, unser Gast heute. Für sie hieß es in einer Vollmondnacht, auf geht's in Richtung Afrika und zwar konkret Namibia, raus aus einem Leben, in dem alles irgendwie in dem gleichen Trott zu laufen schien. Und ja, die Reizfigur dafür war ein Gepard. Was für Bilder von Afrika haben Sie heute im Kopf? 2 Jahre im Grunde nach dem Abenteuer.
Ja, also das heißt, ich war ja 2-mal schon wieder dort seither. Und es ist immer, wenn ich an Afrika denke, ist das die Halbwüste unten in Namibrand. Das ist ein privates Naturschutzgebiet im Südwesten Namibias. Und das muss man sich so vorstellen, weite Ebenen, knie- bis hüfthohes gelbes Buschgras, ganz trocken. Ab und zu vereinzelt einige Akazien und am Horizont rote Berge, also wirklich ganz rote Berge, das ist oxidierte Eisen im Boden.
Ganz intensive Farben.
Ja, also es ist wirklich, und gerade zur Dämmerung, also kurz bevor es Abend wird, dann ist das, glüht nochmal alles auf und das ist also wunderschön.
Haben Sie einen Geruch in der Nase?
In der Wüste unten nicht so sehr, aber oben auf der Farm das wilde Thymian. Also da, als ich das erste Mal gerochen habe, habe ich zuerst an die Toskana gedacht oder an die Provence. Aber tatsächlich wilder Thymian, den gibt's auch in Namibia. In der Wüste unten ist die Luft sehr, sehr trocken. Da erinnere ich mich jetzt weniger an den Geruch. Aber einfach dieses Bild. Also für mich ist das Namibia, das ich so liebe, ist wirklich Namibrand, die Halbwüste da unten. Diese aride Gegend, wo eigentlich man auf das Wesentliche zurückgeworfen ist.
Sie haben eben gesagt, was der Vollmond mit Ihnen so macht, dass Sie nicht schlafen können. Sie haben bestimmt auch Vollmondnächte in Afrika erlebt, oder?
Ja. Also und? Da kann der Vollmond, das sieht so aus, als würde er gleich auf die Erde runterfallen. Also es ist wirklich noch viel plastischer als hier. Überhaupt der ganze Sternenhimmel. Also es ist fantastisch. Man sieht fern des Lichtsmogs. Also es gibt da eigentlich quasi eine Großstadt, das ist Windhoek, und ansonsten kaum Städte, die Lichtsmog produzieren. Und gerade unten in der Wüste sieht man die Milchstraße wie so einen Schweif. Also das, ich schaue immer rauf und denke mir, schaut aus wie Diamanten, die auf schwarzen Samt gestreut sind. Man sieht das Kreuz des Südens blinken, Alpha Centauri, Beta Centauri. Man kriegt auch ein bisschen so eine Einführung, was man da nun da oben sieht. Aber man erahnt die Tiefe des Weltraums und man merkt, wie klein man ist, wie winzig. Das merkt man auch bei Tag. Also
Sie haben ein schönes Bild dafür, das darf ich jetzt auch nochmal klauen. In Ihrem Buch haben Sie geschrieben, die Wüste knipste nachts die eigenen Lichter an.
Mhm. Ja, genau.
Kann man sich richtig gut vorstellen.
Ja, das funkelt da oben. Das ist nicht statisch, sondern es funkelt halt. Und eben, man ahnt diese Dreidimensionalität. Ich meine, man kann sie nie begreifen, aber man ahnt es viel, viel mehr als hier. Und das ist ein besonderes Erlebnis.
Das klingt jetzt sehr romantisch. Weniger romantisch dagegen war ja Ihre Ankunft im Camp. Ihr hart, aber herzlich.
Ja, also ich muss gestehen, ich bin da mit einigen Klischees im Gepäck hingeflogen. Ich hatte ungefähr gefühlte 150 Mal jenseits von Afrika gesehen und hatte irgendwie ein Gutsherrenhaus in dieser Art und Weise erwartet. Und ich weiß noch,
jemand, der Tee serviert.
Ja, zumindest irgendwie ein schönes Haus. Und wir bogen in den Hof ein. Ich wurde abgeholt am Flughafen von jemandem von der Farm und wir bogen auf den Hof ein. Und das war wirklich so, mein jenseits von Afrika-Traum ist zerplatzt mit einem lauten Knall. Das Erste, was ich gesehen habe, waren die Volontärsunterkünfte und die sind sehr basic.
Also was heißt das?
Das sind halt einfach Blocks und das ist irgendwie so Tarnfarbe. Es ist für europäische Augen jetzt nicht besonders auf hübsch gemacht, muss es auch nicht. Hauptsache es ist funktionell. Dazu eben dieser rote Sand, dieses Staubige überall. Ich habe es am Ende des ersten Kapitels geschrieben, in Afrika ist es halt unaufgeräumt. Ja, also man muss sich da einfach frei machen von europäischen Maßstäben.
Und waren Sie vorher ein sehr aufgeräumter Typ, sehr strukturiert, sehr ordentlich?
Ja, natürlich. Mhm. Also meine Regale sahen aus wie 1A, meine Bücherregale. Und ich brauche auch schon eine gewisse Ordnung nach wie vor zum Arbeiten zum Beispiel. Also einfach, um im Kopf klar zu werden. Aber ich habe mir dann gesagt, okay, ich muss mich jetzt anpassen. Hier läuft das anders als bei uns. Und wenn ich hier jetzt 4 Wochen durchkommen will, dann muss ich an mir arbeiten. Ich kann nicht erwarten, dass die ihre Strukturen über den Haufen schmeißen. Und ich habe sehr, sehr schnell gelernt, dass Afrika das eben diktiert. Also vor allen Dingen die große Uhr, die oben am Himmel hängt, die Sonne, der muss man sich anpassen. Und wenn es gerade eben einen Regensturm gibt zum Beispiel in der Regenzeit, dann muss man halt sämtliche Aktivitäten erstmal einstellen. Und sobald der vorbei ist, geht's dann weiter mit der Arbeit.
Also Sie haben sich gefügt in Ihr Schicksal und Ihre von Ihnen selbst angenommenen Aufgaben, die Sie dort zu verrichten haben.
Genau.
Was gehörte alles dazu? Das war ja harte Knechtarbeit, für die Sie auch noch bezahlt haben.
Ja, genau. Also die Farm ist eben eine private Organisation. Das heißt, die bekommt keine Unterstützung von der Regierung, keine finanzielle zumindest. Finanziert sich durch Sponsoren und durch uns Volontäre. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich sage mir immer, das ist mein Luxus, mein Privileg, dass ich so einen Ort habe, zu dem ich hinfahren kann und so viel lernen kann, was ganz viele Leute halt eben nicht lernen dürfen und sehen dürfen. Und es ist nicht gerade billig.
Was hat es gekostet?
Nageln Sie mich nicht fest.
So
ich glaube 1.800 Euro, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also es war jedenfalls nicht besonders billig, aber es war völlig klar für mich, dass das machen wir. Ich hatte so das Gefühl, in dieser Vollmondnacht, da kriege ich so eine Adresse auf dem Silbertablett serviert. Das
heißt
doch
aber
was.
Nach Selbsterfahrungstrip, den man auf dem Silbertablett kredenzt bekommt,
ja,
in gewisser Weise.
In gewisser Weise schon.
Was waren denn Ihre Aufgaben? Was mussten Sie da alles machen? Sie mussten richtig ackern.
Ja, also man muss dazu sagen, ich war zuerst für Farmarbeit eingetragen sozusagen, weil ich gar nicht wusste, dass es eine Forschungsabteilung gibt, bei der man auch als Volontär mithelfen darf. Und die ersten 2 Tage war ich auf Farmarbeit und da haben wir Bewässerungsgräben ausgehoben. Und man muss wissen, im August, als ich dort war, ist kompletter Winter in Namibia, trocken. Zeit. Das heißt, der Boden ist steinhart.
Ach du Schande.
Genau. Habe ich mir dann nach dem ersten Schlag mit der Spitzhacke auch gedacht. Es tat sich nämlich gar nichts. Also es war ein lächerlicher Kratzer im Boden. Ansonsten war nichts. Und ich hatte wirklich mit aller Kraft zugehauen. Dachte ich mir, das kann ja heiter werden. Wir waren, glaube ich, 4 Frauen in der Gruppe und haben echt geackert. Und das Schlimme war, ich hatte auf dem Flug in der Bordmahlzeit auf irgendwas Hartes gebissen, was da nicht hingehört hat. Und habe aber sofort gemerkt, das geht runter auf den Nerv in meinem Backenzahn. Und aus Erfahrung wusste ich, jetzt fängt eine Wurzelentzündung an. Und ich war nicht besonders entzückt darüber, weil ich eben gerade wusste, ich fahre in den Busch. Und keine Ahnung.
Medikamente dabei?
Natürlich nicht. Ich wusste auch nicht, wie es mit einem Arzt ausschaut, wie weit es dann nach Windhoek ist oder wie flexibel man ist, um dorthin zu kommen. Und das wurde tatsächlich jeden Tag schlimmer. Und gerade so die Schläge mit der Spitzhacke auf den Boden, um den Bewässerungsgraben anzulegen, die halten halt in meinem Kiefer wieder. Also das war kein Zuckerschlecken.
Kein Zuckerschlecken. Jetzt war das möglicherweise denn so, dass Sie erstmal die in Anführungsstrichen niederen Dienste absolvieren mussten, um dann an das, was Sie eigentlich wollten, an Ihr Objekt der Begierde, nämlich an die Tiere ran durften?
Nein. Also die niederen Dienste absolviert man da immer, egal wie oft man da schon war. Also ich habe auch beim zweiten oder dritten Mal, als ich dort war, habe ich noch eine Badewanne voller Blut ausgespült mit Wasser. Also
Blut von was?
Von Futtertieren. Also unsere Raubkatzen brauchen ja immer frisches Fleisch. Und da werden eben, das ist Aufgabe der Volontäre, dieses Fleisch zu klein zu machen und da bleibt halt viel Blut übrig. Und in dieser Badewanne, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben, aber die musste halt gesäubert werden. Oder Autos putzen machen wir nach wie vor. Also das ist auch gar kein Problem für mich, es muss halt gemacht werden. Und also selbst die Angestellten der Farm legen da Hand an.
Das war sehr kollegial.
Ja, auf jeden Fall. Da hatte ich auch nie das Gefühl, dass wir ausgenutzt werden oder so. Das bewundere ich sowieso an diesen ganzen Angestellten in der Farm. Es sind viele Leute, die sind Manager aus irgendwelchen hochgestellten Berufen. Die waren selber Volontäre dort und sind dort hängen geblieben, haben ihre hochdotierten Berufe aufgegeben und sind nach Namibia gezogen. Und die sind sich nicht zu schade, um ein Auto zu putzen. Und das nötigt Respekt ab.
Und die sind glücklich da geblieben, weil sie auch Sehnsucht nach einem anderen Leben hatten?
Ja, auf jeden Fall. Und es sind einige schon 3-4 Jahre dort und machen keinerlei Anstalten, wieder zurückzugehen.
Wie viele Menschen sind da? Wie viele arbeiten dort auf der Farm?
So grob geschätzt an Weißen würde ich jetzt mal so um die 10 Leute sagen. Mhm. Und dann gibt's natürlich unsere Buschmänner noch. Das sind einige mehr mit ihren Familien. Die sind auch auf der Farm, dürfen dort leben. Und aber nochmal, um auf das Zuckerschlecken zurückzukommen. Also unsere Arbeiten waren schon sehr hart. Und ich habe nichts dagegen, wenn es hart ist. Aber wenn ich bin auf die Farm gefahren, um eben Tiere zu sehen und über Tiere zu lernen. Ich musste nicht lernen, wie man Bewässerungsgraben anlegt. Also da habe ich so gemerkt, wie eine Wut in mir hochkommt. Das habe ich keine Lust, habe ich mir gesagt.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Ursula Heller im Gespräch mit
Barbara Imgrund. War Gepardenmama in Afrika.
Gepardenmama klingt nett, oder?
Ja, finde ich jetzt auch gerade.
Da strahlt sie.
Ja.
Sind das fast so ein bisschen Ersatzkinder geworden, die Geparden? Für Sie, nachdem Sie gesagt haben, 40 Jahre, die biologische Uhr tickte und keine Kinder?
Also ich würde sagen, die Tiere allgemein, die wir da unten schützen und die wir aufpäppeln, das sind so ein bisschen Ersatzkinder. Und auch so die Mission, zu der ich das jetzt ein bisschen gemacht habe für mich. Die Geparden, dazu war ich zu selten bei diesen drei zahmen Geparden drin. Aber also zu dem Kater vor allen Dingen habe ich schon eine Bindung. Ich glaube nicht eher zu mir, aber das ist eigentlich auch egal. Also
das ist wirklich egal? Dass der sie vergessen haben könnte?
Ich muss sagen, immer wenn ich wiederkomme und wenn ich ihn rufe, kommt er auch. Also ich bilde mir natürlich gerne ein, dass er sich an mich erinnert. Und das ist wirklich ein königliches Tier. Also ich liebe den sehr, den Aiko. Der ist circa 8 Jahre alt, ist eben mit der Flasche aufgezogen worden, ist also handzahm seitdem, wie auch die beiden Mädels, Kiki und Aisha. Und wir Volontäre dürfen in Abständen immer mal wieder rein zu ihnen ins Gehege, dann wenn Fütterzeit ist. Dann kann man auch sicherstellen, dass sie am Gatter sind, weil das wissen die genau, wann sie eben Futter bekommen. Und das ist auch ein riesiges Gehege. Das hat mit Zoo nichts zu tun. Das ist vielleicht 500 mal 500 Meter und darin haben sie jede Menge Buschdeckung, Wasser, obwohl Geparden eigentlich gar nicht viel Wasser brauchen oder überhaupt keins eigentlich.
Wie war das, als Sie das erste Mal da rein durften zu dem ins Gehege? Sie haben eben gesagt Kater, das heißt die männlichen Geparden heißen...
Genau, wie bei der Hauskatze, genau. Und sie schnurren auch wie Hauskatzen.
Ernsthaft?
Aber nur 20 Mal lauter. Also das hat mich wirklich frappiert. Ich weiß noch, als wir das erste Mal reingingen, habe ich sie gar nicht zuerst gesehen, sondern ich habe sie schnurren hören. Stellen Sie sich 20 Hauskatzen vor. Also das ist wirklich sehr, sehr laut, was ein einzelner Gepard mit seinem Stimmapparat da so von sich gibt. Und sie kamen eben angeschnurrt. Und
Klingt es schön in Ihren Ohren?
Ja, ich werde immer ganz ruhig dabei. Also das ist wirklich so eben, man wird so gelassen. Dieser Kater kam eben sofort zu mir, hat sich umstandslos neben mir hingesetzt und ich hatte auch überhaupt keine Angst und das ist ein recht großer Kater. Ich habe ihm dann die Hand auf den Kopf gelegt und habe mich noch gewundert, weil dieses Fell sehr struppig ist. Also es ist gar nicht so weich, wie man sich jetzt vielleicht das vorstellen würde. Und meine Hand vibrierte dann auf diesem Kopf, weil er ja eben geschnurrt hat. Und dann hat er sich gleich ganz hingelegt und fing an, mir die Hand abzulecken. Und ich bin halt im siebten Himmel gewesen. Also das hatte ich mir nicht vorgestellt. Und wir bekommen Verhaltensmaßregeln gesagt, bevor wir reingehen. Also wir sollen darauf achten, dass unser Kopf immer auf Kopfhöhe des Tieres ist oder höher, damit die einfach nicht das Gefühl haben, sie sind uns über.
Das heißt, Sie haben den dann nachgemacht und haben sich in eine ähnliche Position gebracht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, das ist im Prinzip zuerst, saß er wie ein Hund neben mir, wenn ich eben Sitz sage zu einem Hund. Und dann bin ich in die Hocke und war immer noch etwas über ihm. Und dann, als er sich hingelegt hat, sowieso klar. Also ich bin dann in der Hocke geblieben, weil das ist ein bisschen, das würde ich jetzt nicht so ohne weiteres machen, mich dazulegen. Dazu müsste er mich schon sehr gut kennen. Das würde, ja, es wäre etwas wie ihm auf die Pelle rücken. Und wir dürfen auch keine schnellen Bewegungen machen, einfach nicht, um diesen Jagdinstinkt auszulösen, den ja alle wilden Tiere haben, also jedenfalls Beutegreifer.
Das haben Sie alles vorher einstudiert?
Das haben die uns 5 Minuten vorher gesagt.
Das ist ja locker.
Ja, wir haben sämtliches bewegliche Gut vorm Gehege gelassen, also Sonnenbrillen oder Fotoapparate oder sowas und sind dann halt einfach so reingegangen. Und man hat gar keine andere Wahl, als ganz ruhig zu werden bei den Tieren, weil man sich ja langsam bewegen muss, weil man ja darauf achten muss, was die Tiere wollen. Also wenn die aufstehen und gehen, heißt es, bleib mir vom Leib und komm nicht nach. Und das müssen wir auch respektieren. Ist aber auch kein Problem. Also die Tiere, die haben wirklich da das Sagen und man darf einfach nicht vergessen, es sind halt wilde Tiere, obwohl sie handzahm sind.
Ja, deshalb ist es doch für die Tiere eigentlich völlig abnormal, dass sie mit Menschen in so Haut-an-Haut-Kontakt sind.
In der Wildnis natürlich. Also ein wilder Gepard, der sich einem Menschen freiwillig nähert, da wäre ich sehr vorsichtig. Der hat wahrscheinlich Tollwut, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das sind Tiere, die mit der Flasche aufgezogen wurden. Das heißt, die kennen den engen Körperkontakt mit Menschen. Die haben da keine Berührungsängste. Und ich habe auch das Gefühl, das gefällt ihnen sehr gut. Also die mögen das sehr, gestreichelt zu werden von ganz vielen Händen.
Was fasziniert Sie so an Geparden? Sie haben gesagt, schon als kleines Kind war das so. Jetzt haben Sie heute als Symbol für diese Anhänglichkeit die Tatze eines Geparden um den Hals gehängt, natürlich irgendwie Silber. Ja.
Also zum einen sind sie sehr elegante Tiere, finde ich. Und dieses Gesicht, ich kann es Ihnen, wie gesagt, nicht genau erklären. Ich finde es sehr, sehr ästhetisch. Also ich finde Leoparden auch schön, aber gerade diese Tränenstreifen, die ja von den inneren Augenwinkeln dann ausgehen und über die Nase ins Maul führen, das finde ich so einfach so schön. Ich denke, das hat irgendwas einen emotionalen Grund. Das ist vielleicht das erste Mal, als ich einen Geparden gesehen habe.
Wo war das? War das im Zoo in München?
Das weiß ich
oder?
Eben nicht mehr. Ja. Das muss im Fernsehen gewesen sein. Ich nehme mal an, das war, Jimmick hatte doch mal öfters eine Gepardin dabei. Ich glaube, Cheetah hieß die. Cheetah heißt ja auch auf Englisch Gepard. Ich könnte mir vorstellen, dass das war. Aber warum ich gerade ein Gepard zu meinem Lieblingstier machen musste, kann ich Ihnen nicht beantworten.
Hat es mit der Schnelligkeit zu tun? Das schnellste Landlebewesen, 120 Kilometer? Also so schnell kann man nur mit dem Auto irgendwie mithalten.
Ja.
Hat er drauf.
Kann schon sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Also sie sind halt sehr viel graziler als Leoparden zum Beispiel oder auch als Tiger, wenn man jetzt mal von dem Kontinent weggeht. Das schon. Das mag sein.
Nun sind die Geparden ja in der Farm deshalb, weil man sie später wieder auswildern möchte. Oder was ist die Intention?
Ja und nein. Also die Zahmen, von denen ich spreche, die können nicht wieder ausgewildert werden, weil ein Gepard, der bis zu einem Alter von ca. 18 Monaten das Jagen nicht gelernt hat, der wird es auch nicht mehr lernen, beziehungsweise nicht so, dass er sich davon ernähren kann. Das geht nicht. Aber wir haben oft Geparden auf der Farm so als Zwischengäste sozusagen. Zum Beispiel einen ganz berühmten mittlerweile, das ist die Lucky, die ist in ein Fangeisen geraten, als sie ein Welpe war sozusagen und hat sich das Hinterbein verletzt und das musste dann dann amputiert werden. Eigentlich, also es war lange nicht klar, ob es amputiert werden muss. Und vorher dachte man, okay, wir päppeln die wieder auf und dann kann sie ausgewildert werden. Aber eben seitdem sie nur noch dreibeinig unterwegs ist, wird sie ihr Leben lang bei Menschen bleiben müssen.
Wie ist die Hierarchie unter den Geparden? Wenn da neue dazukommen, verstehen die sich, die Zahmen und die Wilden?
Nein, die lassen wir nicht zusammen, die Zahmen und die Wilden, weil die Wilden sollen ja wild bleiben. Die Zahmen würden sie, ich glaube, das würde einfach nicht funktionieren. Aber zum Beispiel gerade vor einem halben Jahr hat die Farm versucht, einen Zahmengeparden zu den anderen drei Zahmengeparden zu bringen. Das hat auch nicht funktioniert. Also das war die Samira, die sollte zu Aiko, Kiki und Aisha und die haben sie weggebissen.
Sie haben alle Namen drauf, ne? Sie haben wahrscheinlich auch Fotos von allen.
Ja.
Also da gibt es Eifersüchteleien. Ja. Und ihr Herzenskater, wie heißt der
Aiko.
Aiko, genau. Der ist wahrscheinlich das bleibende Bild.
Den werde ich nie vergessen. Der ist in meinem Herzen drin. Das klingt vielleicht albern für Menschen, die mit Tieren nichts anfangen können, aber ich denke, das ist mein Krafttier irgendwie. Ich sollte den treffen. Also ich glaube ja, wie gesagt, nicht an Zufall, sondern an Schicksal. Und in dieser Nacht, wo ich die Geparden, es waren jetzt nicht genau die gleichen Geparden, aber die Geparden im Fernsehen gesehen hatte, habe ich so im Nachhinein das Gefühl, das sollte so sein, das sollte mich auf diese Farm bringen.
Jetzt haben wir von Geparden gesprochen. Gibt es einen Ersatzgepard im richtigen Leben in Deutschland?
Ja, das ist mein Pflegehund, der Slash. Ich habe eine Freundin, die ist Verlagsleiterin und könnte ihren Beruf nicht ausüben, wenn sie mich nicht hätte, weil ich bin also sozusagen die Tagesmama von diesem Hund. Der kommt drei Tage die Woche zu mir und seit, glaube ich, 5 oder 6 Jahren und wir lieben uns sehr.
Und das ist ihr Vertrauter, ihr Lebensbegleiter?
Ein bisschen schon, ja, muss man so sagen. Also Menschen, die einen Hund haben, werden wissen, das ist nicht nur ein Haustier, sondern das ist halt einfach ein Familienmitglied.
Da strahlt sie, mein Gast, die Barbara Ingrund. Nun kann ich mir vorstellen, wenn man sowas erlebt wie Afrika und so schwärmt, wie Sie das eben getan haben, dann wieder zurückzukommen in eigentlich ja, in eine komplett andere Welt. Wie ist das? Was ist das für ein Kulturschock?
Also ich muss sagen, der Schock von Europa nach Afrika ist natürlich größer als dann wieder zurück, weil Europa ist nach wie vor halt vertraut. Ich glaube, ich habe einige Dinge habe ich rüberretten können in meinen Alltag.
Was denn?
Zum Beispiel eben diese Ordnung, dass ich nicht immer Ordnung mehr brauche. Also mein Regal, ich kann es mittlerweile ertragen, wenn Bücher umfallen, die lasse ich dann liegen. Das sind so ganz Kleinigkeiten. Oder auch, ja, dass nicht mehr alles so laufen muss, wie ich es vorgeplant habe. Das lernt man in Afrika jeden Tag. Mach einen Plan und du kannst sicher sein, in der nächsten Stunde schaut der schon wieder anders aus, weil man sich an die Gegebenheiten anpassen muss. Und ich habe da gelernt, neugierig zu werden auf das, was dann kommt. Wie man improvisiert, wie man sich arrangiert damit, dass Dinge eben nicht so laufen, wie man will. Und das befreit unglaublich. Also früher war ich eher so jemand, der so nicht loslassen konnte und der gekrampft hat und dachte, es muss doch jetzt aber so gehen, wie ich das mir vorgestellt habe.
Also ist eine andere Gelassenheit jetzt da? Mhm. Geht es Ihnen jetzt besser als damals vor dieser magischen 40?
Ja, auf jeden Fall. Irgendwie hatte ich unbewusst immer gedacht, wenn man erwachsen ist, dann ist man fertig. Es mag
Parallel. Wann ist man erwachsen?
Eben. Erstens das und wann ist man? Man ist Gott sei Dank nie fertig, finde ich. Also ich finde, wenn man aufhört, sich zu entwickeln, dann wird's dann sollte man sich Gedanken machen.
Sie haben eben schon verraten, Sie sind Lektorin. Mhm. Also Sie haben im wirklichen Leben hierzulande nicht mit Tieren zu tun, außer mit dem Pflegehund, sondern mit Büchern. Wie kam es dazu?
Irgendwie war immer klar, dass ich schreiben will. Also auch schon als kleines Mädchen habe ich dann so Geschichten vor mich hingeschrieben. Und meine Tante, die hat selber früher Bücher geschrieben. Wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Und dann hat sie gesagt, naja, dann mach halt mal ein Praktikum in einem Verlag. Und ich habe auch in München studiert. Ich habe dann in der Zeit ein Praktikum gemacht.
Studiert Germanistik?
Germanistik, genau. Also was neuere noch? Deutsche Literatur im Hauptfach. Medievistik, mittelalterliche Sprache und Literaturwissenschaft. Und Komparatistik, allgemeine und vergleichende. Mhm. Genau, also Fachidiotie, muss ich heute sagen.
Jedenfalls war dann die erste Etappe nach dem Studium ein Verlag.
Genau.
In München.
Ja, das war der Heinrich-Hugendubel Verlag. Da habe ich als Lektoratsassistentin angefangen, habe mich dann hochgearbeitet zur Lektorin. Und nach einigen Jahren, ich hatte damals ein Esoterik-Lektorat, und das mir, die ich aus einem Arzthaushalt komme, der die Naturwissenschaft sehr hoch hält.
Ja, nach Ihrer Theorie ist das Schicksal und nicht Zufall.
Richtig. Ich habe dem auch sehr, sehr viel abgewinnen können dann mit der Zeit. Habe dann aber mir irgendwann gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht mein ganzes Berufsleben in der Esoterik-Ecke verbringen will, muss ich einfach mal den Verlag wechseln. Und das habe ich getan und bin dann zu einem anderen Verlag gegangen. Und dort wurde ich dann eigentlich vom ersten Tag an nicht freundlich behandelt, um es auf gut Deutsch zu sagen, gemobbt oder auf Neudeutsch. Und ja, dann war es mir relativ schnell klar, ich beginne mich zu verbiegen, ich beginne ein Verhalten an den Tag zu legen, das nicht ich bin, duckmäuserisch zu werden, das ist es mir nicht wert. Und ich habe dann also die Probezeit, quasi nach der Probezeit bin ich von dort weg und habe mich selbstständig gemacht. Und das war das Allerbeste, was mir jemals passiert ist.
Selbstständig gemacht als Lektorin und Übersetzerin.
Genau, Übersetzerin kam später dazu.
Aber das Lektorat ist Ihnen doch dann irgendwann auch zu viel geworden. Sie sind deswegen überdrüssig geworden, weil Sie schreiben in Ihrem Buch, ich half Büchern mit viel Mühe auf die Welt, um dann meinen Namen im Kleingedruckten des Impressums verschwinden zu sehen.
Mhm. Ja. Also man macht sich vielleicht als Laie keine Vorstellung davon, wie katastrophal so ein Sachbuchmanuskript aussehen kann. Und als freier Lektor ist man in erster Linie dem Auftraggeber verpflichtet, das spricht dem Verlag. Und der Verlag sagt, unsere Bücher sehen so und so aus, sorg du bitte dafür, dass das auch in diesem Fall so ist. Der Autor hat nämlich meistens nicht so richtig die Ahnung davon. Und das ist eine unglaubliche Arbeit, weil wir sind lang nicht nur, was man so allgemein glaubt, nur für Interpunktion und Orthographie zuständig. Wir müssen gucken, dass die Zielgruppe richtig angesprochen wird, dass das Thema gut aufbereitet ist, dass die Gliederung Hand und Fuß hat. Und da steckt sehr, sehr viel Arbeit im Detail.
Also weiß Gott, mehr als Geburtshelferin schon fast Autorin, Mitautorin, die dann im Kleingedruckten verschwindet.
Ja, es gab schon Bücher, da war ich, da habe ich sehr viel umgeschrieben.
Haben Sie nicht manchmal gedacht, jetzt schreibe ich selber eins, jetzt mal abgesehen von dem, was Sie über Afrika geschrieben haben. Ich bin das jetzt leid für andere hier, der Ghostwriter zu sein, ja, in gewisser Weise.
Ja, also 2000, als ich dann von München nach Heidelberg gezogen bin, da hatte ich 3 Monate keinerlei Aufträge. Und das hat sehr an meiner Psyche genagt. Als Selbstständiger ist man nun mal davon abhängig, dass man Aufträge bekommt. Und in der Zeit habe ich wieder angefangen zu schreiben. Das hatte ich ja, als ich Teenagerin war, dann irgendwie aufgehört. Und da habe ich gemerkt, so, und dabei bleibe ich. Und wenn ich nur für mich schreibe, ich brauche das. Also wenn ich schreibe, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Da komme ich in so einen Flow rein. Wer das selber noch nicht erlebt hat, kann es vielleicht nicht nachvollziehen. Und ich habe dann ein paar Romane geschrieben, die auch sehr gut angekommen sind. Aber ich kann keine Unterhaltungsliteratur schreiben.
Warum sind die nicht veröffentlicht, die Romane?
Es geht immer um Krankheit und Tod oder um Grenzsituationen. Das interessiert mich einfach. Was machen so Krisensituationen mit einem Menschen?
Und sind da, aber fiktive Geschichten.
Ja, ja. Aber da haben sich die Verlage bisher noch nicht rangetraut. Und ich habe wirklich, also wenn man das überhaupt sagen kann, sehr, sehr schöne Absagen bekommen und sehr viel Lob, literarisch viel da als Wort und so, aber eben thematisch kam es nicht an.
Ist das nicht vielleicht jetzt ein Dammbruch nach dem ersten Buch?
Ich hoffe doch.
Frau Imgrund, woher kam diese Neugierde auf Themen wie Nahtod, medizinisches, nur durch den Vater, der Arzt ist, oder wodurch ist das entstanden?
Also Nahtod, da gab es ein Buch, das habe ich als Lektorin betreut, Im Angesicht des Lichts heißt das. Und da geht es, das ist eben von einem amerikanischen Forscher, Kenneth Ring, und da geht es um Nahtoderfahrungen. Ich hatte mich vorher nie mit diesem Thema beschäftigt und plötzlich kam ein Fallbeispiel nach dem anderen und er hat nicht gesagt, so und so ist es, sondern er hat Fragen aufgeworfen. Und dieses Buch ist eines der revolutionärsten für mein Leben, das ich jemals gelesen habe. Und ich fing dann an, eben drüber nachzudenken, und das hatte alles für mich Hand und Fuß. Also ich konnte das glauben. Es ist ja immer eine Glaubensfrage sozusagen. Mhm. Also viele Leute können es eben nicht glauben. Und seitdem ist für mich klar, es gibt was nach dem Tod. Ich glaube zwar nicht an Wiedergeburt.
Und Sie glauben nicht in katholischen Dimensionen?
Ich bin zwar in einer Klosterschule groß geworden sozusagen, habe dort Abitur gemacht. Aber die Kirche ist mir einfach, das ist mir zu eng. Das ist mir zu verkrustet. Es mag alles mal seinen Sinn gehabt haben, diese ganzen Dogmen, Zölibat etc. pp. Aber ich finde, wenn man so eine große Organisation ist, dann muss man mit der Zeit gehen und da muss man sich immer wieder hinterfragen. Das habe ich ja vorhin auch mit Entwicklung gemeint.
Nochmal zum Schreiben und zu dem Flow, wie Sie es gesagt haben, der Sie so fasziniert. Haben Sie in der Zeit in Afrika selber auch geschrieben? Haben Sie Tagebuch geführt oder haben Sie sich nachher hingesetzt und dann daraus einen Roman gemacht?
Nee. Also ich habe Tagebuch geführt, weil das war so quasi die dritte Hoffnung, die ich dann hatte, nachdem, also Afrika wird irgendwas mit mir machen und da muss ich auch hin, dass es mir wieder Stoff für eine Geschichte gibt. Mhm. Dass es aber so meine eigene Geschichte dann wird, hätte ich nicht gedacht. Ich habe einen Mentor, mit dem habe ich mich 10 Tage vor der Abreise getroffen, habe ihm eher beiläufig in den letzten 10 Minuten von Namibia erzählt und da hat er gesagt, und du schreibst Tagebuch und super, du machst Fotos, dann machen wir einen Bestseller draus. Also das mit dem Bestseller sei dahingestellt, aber das hat mich nochmal so motiviert. gehört und ich habe jeden Tag geschrieben und habe auch diese Aufzeichnungen sehr gut verwenden können.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch mit
Barbara Imgrund, schreibt über ihr Leben in Afrika.
Und Sie wollten schon als kleines Mädchen eine wilde Frau werden, das haben Sie uns erzählt. Sind Sie es jetzt geworden? Haben Sie die rausgelassen, die wilde Frau in sich inzwischen?
Ein bisschen ist sie entfesselt, würde ich schon sagen. Da geht bestimmt noch mehr, aber deswegen fahre ich ja auch wieder nach Namibia. Doch ich denke schon, ich kann jetzt mal von mir Abstand nehmen. Wie gesagt, ich kann fünfe gerade sein lassen, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie eigentlich geplant hatte. Das hat mich immer früher zutiefst verunsichert. Und in Afrika habe ich gelernt, ja, dann machst du halt einen neuen Plan. So what? Und das hilft, finde ich. Das hilft sehr.
Wie kriegen Ihre Freunde das mit? Ihre Eltern, Ihr Bruder, Ihre Patentante? Dass die Barbara im Grund wilder geworden ist.
Ja, das müsste man die eigentlich fragen.
Die kommentieren doch bestimmt manchmal und sagen, was sie sich vorher gedacht haben, als sie aufgebrochen sind und was sich seitdem entwickelt hat.
Also vor allen Dingen meine Tante sagt dazu was. Also die begleitet das ja auch wirklich treulich, bei Fuß sozusagen.
Die Herzenstante Hannelore?
Ja, genau. Wie gesagt, wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Deswegen, glaube ich, guckt sie auch so in mich rein. Und sie sagt schon, ich bin eben gelassener geworden. Ich bin selbstbewusster geworden. An den richtigen Stellen offenbar. Also es gibt ja auch Leute, die selbstbewusst sind, wo man andere damit überfährt. Und ja, sie findet schon, dass Afrika sehr viel mit mir gemacht hat in dieser Richtung. Also ich fühle mich auch nicht mehr so leicht angegriffen, wenn jemand mal vielleicht eine kritische Bemerkung über mich macht. Dann denke ich mir, ja, das darf er doch. Mein Gott, ich falle nicht zusammen deswegen.
Sie schreiben in Ihrem Buch ein schönes Bild. Sie haben das Mäuschen in sich in die Wüste geschickt. Ja. Und da ist das Mäuschen geblieben.
Nein, das Mäuschen, das ist heutzutage schon immer noch mal wieder da. Also das ist dann auch Tagesform. Wenn man schlecht drauf ist, dann können einen natürlich Dinge anders treffen als an einem guten Tag. Das schon. Das wäre jetzt, glaube ich, auch sehr brachial, wenn 4 Wochen so viel mit mir gemacht hätten. Aber ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, wenn das Mäuschen in der Wüste ist. Und dass es da zurechtkommt und dass es eben auch nicht immer ein Mäuschen sein muss, sondern eben eine Maus oder eine Katze oder was Starkes werden kann.
Tut diese Mischung aus Mäuschen und Gepard sich jetzt mit der Männerwelt leichter als vor Afrika?
Ich würde sagen, ja.
Sind Sie verliebt?
Ein entschiedenes vielleicht.
Eine super Antwort. Sie haben eben gesagt, Sie sind nach Heidelberg gegangen. Auch ein bisschen Hals über Kopf. Da steckte auch ein Mann dahinter. Mhm. Ein Mann, den Sie dann aber in die Wüste geschickt haben. Ne?
Mhm. Ja, er möge mir verzeihen. Das war 2000 und ich bin eben wegen meinem ehemaligen Freund nach Heidelberg gegangen. Und das war dann relativ schnell zu Ende, weil ich gesehen habe, wir passen eben doch nicht zusammen. Aber ich war sofort so fasziniert von Heidelberg und dabei hatte ich München doch so geliebt, dass es überhaupt keine Frage war, mehr nach München zurückzugehen. Und ich fühle mich immer noch total aufgehoben und angekommen in Heidelberg. Also das finde ich dafür und für einige andere Dinge auch, war er sehr gut.
Mhm. Der Rest ist charmantes Schweigen. Sie haben mal kurz vor der Hochzeit die Kurve gekratzt, wurde mir erzählt, verraten. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Das ist im Grunde das Gleiche. Ich bin im Mai 2000 nach Heidelberg gekommen und im September war schon die Hochzeit anberaumt. Und vom ersten Tag an hat das Zusammenleben einfach nicht geklappt. Und ich habe dann immer auf ein Wunder gewartet, dass der Himmel mir das abnimmt, diese Entscheidung, ob Hochzeit ja oder nein. Und mit jedem Tag habe ich aber gemerkt, nee, da kommt jetzt kein Deus Ex Machina, das musst du schön alleine machen. Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, freust du dich auf die Hochzeit? Und dann hat jemand in mir gesagt, ja, aber eigentlich nur darauf, dieses Kleid zu tragen. Und das war mir dann zu wenig. Und dann habe ich es ihm gesagt und ja, dann ein paar Monate später waren wir dann endgültig auseinander.
Das ist doch aber auch schon sehr mutig, weil viele trauen sich doch dann gar nicht mehr, einer bereits informierten Hochzeitsgesellschaft irgendwie den Rücken zuzudrehen.
Ja, aber ich dachte, ich kann das nicht verantworten. Ich habe mir vorgestellt, wie das ist, vorne am Altar zu stehen und Ja zu sagen, das hätte ich von mir nicht verantworten können. Und Nein zu sagen, das hätte ich ihm nicht antun wollen. Also musste man das vorher klären.
Ist das immer noch ein Traum, irgendwann zu heiraten?
Nee, das war mir eine Lektion. Also ich schließe es nicht aus, mein Gott, man weiß ja nie. Aber tendenziell eher mal nicht so.
Ein entschiedenes Vielleicht, genau, wieder, genau.
Um mit Loriot zu sprechen.
Frau Imgrund, also eben klang raus, als wir über Schriftstellern gesprochen haben, über das Schreiben, die Begeisterung dafür, dass Sie vom Lektorat die Nase voll hatten. Das haben Sie inzwischen auch aufgegeben und machen da drei Kreuzzeichen?
Ja, im Grunde schon. Also ich schließe nicht aus, wenn da wieder ein netter Auftrag kommt mit einem Manuskript, das unproblematisch ist. Solche hatte ich ja seit Jahren nicht mehr, dass ich dann zuschlage. Das auf jeden Fall. Aber in der Form, wie es die letzten Jahre war, also dass ich nur noch Problemmanuskripte bekomme, man wird älter, ich kann das nicht mehr. Das kostet mich wirklich sehr, sehr viel Kraft und Nerven. Und das steht in keinerlei Relation zu der Vergütung einfach.
Und jetzt leben Sie vom Übersetzen zum einen, genau, und davon, kreativ zu schreiben für andere.
Das kreative Schreiben für andere habe ich auch wieder ein bisschen aufgegeben, weil das kann einem auch keiner so recht bezahlen, weil man muss sich ja einige Wochen lang erstmal einlesen, man muss sich immer wieder mit dem Hauptautor treffen sozusagen, dann muss man schreiben und das muss wieder abgestimmt werden. Also ich habe bisher noch keinen Verlag gehabt, der das adäquat bezahlt hätte.
Gibt es denn einen Lebenstraum, wovon Sie sich gerne ernähren würden?
Übersetzen und schreiben.
Schon.
Ja.
Haben Sie mal überlegt, jetzt angesichts Ihrer Afrika-Stippvisiten jedes Jahr sich ganz dort niederzulassen? Käme das in Frage?
Das schoss mir durchs Hirn, aber ich bin sehr verwurzelt in Deutschland. Also mentalitätsmäßig sowieso. Ich habe hier ein sehr tolles soziales Netz aus Familie und Freunden und ich brauche Kultur. Und mit Kultur ist es in Namibia, gut, man kann nach Windhoek gehen und da ist erstaunlich viel Kultur. Also das habe ich mir vorher eben in meinem Klischee-Denken nicht so vorgestellt, aber ich gehe dann doch lieber nach Mannheim in die Nationaloper und schaue mir da eine schöne Oper an.
Was raten Sie Menschen, die durch Sie animiert sich jetzt überlegen, meine Güte, die hat ihren Lebenstraum erfüllt, die ist über ihren Schatten gesprungen, die hat, um Sie nochmal zu zitieren, das Mäuschen in die Wüste geschickt. Was raten Sie denen? Was sollen die machen?
Mut haben. Einfach Mut haben und sich fragen, was würde ich jetzt lieber anders machen? Warum habe ich jetzt dieses schale Gefühl? Das hat ja seinen Grund. Dem nachforschen, nachdenken und dann über seinen Schatten springen. Also es geht einfach darum, aufbrechen. Das kann was ganz Kleines sein. Das kann ein Kletterkurs sein oder dass man endlich ein Bild malt, das man schon seit Jahren im Kopf hat, das einen aber zu sich bringt. Oder man macht 2 Wochen Exerzitien im Kloster. Das schaut bei jedem Menschen anders aus. Man muss nicht nach Afrika dafür oder nicht in den Busch. Einfach nur wagen, mal wieder was Neues anzufangen.
Also was tun, wenn der Vollmond Sie demnächst wieder um den Schlaf bringt.
Genau.
Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Und wie gesagt, Bayern 2 macht manchmal Bestseller. Ihr Buch heißt Wild Woman, die Fremde in mir.
Vielen Dank.
Danke auch.